Am Beginn des ersten Bandes, Sphären 1, Blasen, von Peter Sloterdijks dreibändiger Sphärologie, steht das Bild eines Kindes, das mit Seifenblasen spielt. Auch Sphären 2, Globen, beginnt mit einer Idylle.
7 ältere Männer in einer idealisierten Landschaft, nicht weit von einer griechischen Stadt, vielleicht Akro, Korinth, vielleicht Athen, sicher nicht Sparta. Die ohne Ausnahme bärtigen Herren sind unter einem Baum im Gespräch versammelt, nahe einem heiligen Hain, dessen Eingang durch Säulen bezeichnet ist. Auf dem Querbalken stehen Weihegaben in bauchigen Gefäßen.
Die Männer, wir ahnen es, sind Philosophen. Untrügliches Zeichen dafür ist ihr Bart. Bei dem Bild, das Peter Sloterdijk hier beschreibt, handelt es sich um das sogenannte Philosophenmosaik von Torre Annunziata. Es stammt aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Worüber reden die Männer? Auch davon erzählt das Bild etwas. Einer deutet mit einem Stab auf einen Gegenstand, der zwischen den Philosophen in einer kleinen Kiste liegt und etwa zur Hälfte zu sehen ist.
Eine hellblaue Kugel, die von einem Netz aus gekreuzten rötlichen Linien überzogen ist. Was aus dem Kästchen hervorragt, wie ein Heiligenbild aus einem Schrein, ist nichts anderes als eine Sphaira, eine Welt- und Himmelskugel, jenes Totalitätssymbol, das seit den Tagen des Empedokles und des Parmenides von den Geometern wie den Metaphysikern ebenso sehr verehrt wie erforscht wurde.
Sphaira, das griechische Wort, das Peter Sloterdijks Werk den Titel gegeben hat, bedeutet nichts anderes als Kugel. Die Kugel, genauer die Weltkugel, der Globus, ist das formale Leitmotiv, unter dem die Untersuchungen des zweiten Sphärenbandes von Peter Sloterdijk stehen.
Unter dem Leitbild der Blase hatte der erste Band der Sphären die beseelten und ineinandergreifenden Räume zwischen Menschen untersucht, die auf Nähe und Teilhabe aneinander angelegt sind. Immer wieder stehen sie in der Gefahr, zerstört zu werden. Sich diesem Prozess zu stellen, Sphären zu verlassen und neue, weitere zu betreten, beschreibt den Prozess des Erwachsenwerdens. Es ist nichts anderes als Sphärenwachstum.
An diesem Punkt setzt Sphären 2 ein. Es handelt von Sphären, die groß genug sind, um eine Vielheit von Menschen aufzunehmen, zur Not die gesamte Menschheit.
Entsprechend untersucht Band 2 der Sphären unter dem Titel Globen Makrosphären, großräumige Sphären von der Stadt bis hin zum Kosmos. Jetzt geht es um Völker und Kulturen. Wie sehen die Sphären aus, die sie miteinander bilden? Die Untersuchung nimmt ihren Ausgang beim Mythos von der Sintflut.
Das Konzept Arche enthüllt den sphärologisch radikalsten Raumgedanken, den Menschen an der Schwelle zur Hochkultur zu konzipieren fähig waren. Dass nämlich die künstliche, abgedichtete Innenwelt unter gewissen Umständen zur einzig möglichen Umwelt für ihre Einwohner werden kann. Damit wird ein neuartiges Projekt in die Welt gesetzt. Die Vorstellung von der Selbstbergung einer Gruppe gegenüber einer unmöglich gewordenen Außenwelt.
Doch auch wenn der Regen eines Tages aufhört und die Arche strandet, die Zumutungen enden damit nicht. Sie heißen unter anderem Krieg, Verfolgung, Hunger. Gegen sie baut der Mensch eine zweite Arche, eine Art Überlebensschiff für das Land. Die Stadt. Mit Hilfe von möglichst dicken Mauern ankert es, vermeintlich, sicher auf dem Land.
Also heute leben wir ja in mauerlosen Städten. Ich glaube, von der Beobachtung muss man ausgehen, um sich dann wundern zu können, warum die mittelalterlichen Städte als Festungen angelegt waren und warum die archaischen Städte nicht nur als Festungen, sondern als regelrechte Wanddelirien verfasst gewesen sind.
Tatsächlich sind die Mauern der archaischen Städte oft weitaus größer, als es militärisch überhaupt sinnvoll erscheint. Herodot etwa schreibt, die Mauern Babylons seien 50 Ellen breit und 200 hoch gewesen. Auch wenn eine Mauerhöhe von über 100 Metern stark übertrieben gewesen sein mag, die monumentalen Maße manifestieren ein extremes Sicherheitsbedürfnis. Umso erstaunlicher ist es, dass irgendwann die Stadtmauern einfach überflüssig wurden.
Das heißt, wir leben dann wahrscheinlich in einem befriedeten Reichsraum oder in einem befriedeten Nationalstaat, wo die Einzelortschaften keine Mauern mehr brauchen, weil die Großstruktur die Mauerfunktion mit politischen, militärischen Mitteln als Grenzen definiert.
Das Verschwinden der Stadtmauern. Dahinter steckt für Sloterdijk nicht etwa ein anderes Sicherheitskonzept, vielmehr ist es ein anderes Konzept der Stadt selbst, das die Mauern überflüssig macht.
Bist du in fremden Städten elend, so sollte dich das nach der Lage der Dinge nicht wundern. Bist du es in der eigenen, dann ist es Zeit, über das Dasein in Städten und das in der Welt sein überhaupt nachzudenken.
Für Sloterdijk ist es der Philosoph Platon, der im 4. Jahrhundert vor Christus dieses Denken besorgt. Er hat die Erfahrung gemacht, dass die Sicherheit der Mauern trügerisch ist. Im 30-jährigen Peloponnesischen Krieg nämlich wurde seine ummauerte Stadt Athen vom mauerlosen Sparta besiegt.
Und diese Entdeckung, dass Mauerbauen sowieso einen militärischen Grenzwert hat und dass man den Zufall nicht vollständig bannen kann. Diese Botschaft kommt auf einem merkwürdigen Wanderweg aus Mesopotamien nach Griechenland, wird dort begriffen und landet in der Intelligenz Platons, der nun die Errichtung dieses großen Immunsystems, das die Stadt ursprünglich gewesen ist, ein militärisches Immunsystem, mit einem ungeheuer kühnen metaphorischen Akt in den Kosmos hinaus verlagert. Er beschreibt das Weltall als Ganzes so, als sei es eine Weltstadt.
In seinem Dialog Timaios beschreibt Platon den Kosmos als eine vollkommene Kugel, also eine in sich geschlossene Form mit einer fest definierten Grenze, der Fixsternsphäre, geschaffen von einem göttlichen Baumeister. Aufgabe der Philosophie ist es, den Menschen ihren Ort in der neuen Weltstadt zu zeigen. Das Denken erklärt den Menschen ihre wirkliche Lage. Kriege sind aus der kosmopolitischen Perspektive betrachtet nicht mehr als Streitigkeiten zwischen benachbarten Stadtteilen.
Und noch ein Punkt ist wichtig in diesem neuen kosmopolitischen Denken. Gott hat die Kugelweltstadt nach seinem Vorbild geschaffen, so Platon im Timaios. Das heißt, auch Gott ist irgendwie kugelförmig.
Man muss das erst einmal verstanden haben, dass in der klassischen Metaphysik mit denselben Begriffen zwei große Entwürfe vorgeschlagen worden sind, die so ähnlich klingen, dass den meisten Benutzern dieser Ausdrücke, solange diese Ausdrücke in Kraft waren, nicht aufgefallen ist, dass sie nicht miteinander verträglich sind. Man hat ja immer den Versuch gemacht, die Gotteslehre und die Kosmologie miteinander zu harmonisieren. Und man sollte auch annehmen, dass die Welt, wenn sie schon eine göttliche Kreatur sein soll, auch in der einen oder anderen Weise mit Gott kompatibel ist, also zu Gott passt.
Auch der Versuch, Kosmologie und Gotteslehre zu harmonisieren, geht zurück auf Platon. Denn Platon macht die geometrische Form der Kugel zum letzten und höchsten Gestaltprinzip überhaupt. Das spielt sich ab vor dem Hintergrund der platonischen Ideenlehre. Die hatte die Welt zweigeteilt. Einmal in die sinnliche, erfahrbare Welt, eben die, in der wir leben, und eine zweite, nur dem Denken zugängliche Welt dahinter. Platon bezeichnet diese Welt als die der Ideen. Neu daran ist nicht unbedingt die Vorstellung einer Welt hinter der Welt.
Die Innovation des Idealismus besteht darin, dass er, Platon, die zweite Welt unter eine neuartige, logische Vernunft beherrschte, darum in gewisser Weise berechenbare oder machbare Verfassung gestellt hat. Das Drüben gehört von da an den rationalen Wesenheiten, deren Merkmal es ist, deutlicher zu sein als alles, was im Sinnlichen diesseits begegnen kann.
Das entscheidende Wort hier ist berechenbar. Denn dies ist Platons große Einsicht, dass sich das Drüben mit Hilfe der Geometrie verstehen lässt.
Gott und Welt scheinen in ihrer Kugelgestalt einander zu entsprechen. Tatsächlich jedoch sind beide Modelle nicht miteinander zu vereinbaren. Die Unverträglichkeit von Gottes Lehre und der Lehre vom Universum besteht für Sloterdijk darin, dass beide Theorien den Menschen diametral entgegengesetzte Orte zuweisen. Ist der Ort des Menschen in der Kosmologie auf der Erde und damit mehr oder weniger in der Mitte des Universums, so liegt er in der Gotteslehre an dessen äußerstem Rand. Dahinter steht eine bestimmte Form des theologischen Denkens, etwa bei Plotin oder Nikolaus von Kues.
All diese Denker machen so etwas wie theologische Mathematik, nämlich so Rechnungen mit einem Minimum und einem Maximum. Ja, zu sagen, Gott ist ein unfassbar einfacher Punkt. Und dieser Punkt explodiert auf eine so überwältigende Weise, dass er zugleich zum Maximum des Universums sich ausdehnt.
Das Ergebnis dieses göttlichen Big Bangs ist eine Welt, bei der der Mensch an den Rand des Universums geschleudert wird.
Man kommt von Gott aus zu einer Welt, die wir nicht bewohnen können. Nämlich eigentlich zu einem System von so Lichtringen, die um diesen Zentralpunkt, diesen absoluten Überlichtpunkt, sich ringförmig ausbreiten. Wenn wir als Erdenbewohner in einem solchen Schema vorkommen sollen, dann müssen wir irgendwo ganz weit draußen an der Peripherie sitzen. Ist klar, also ziemlich gottfern, ziemlich weit weg.
Vielleicht noch sprengkräftiger waren die Folgen, die sich aus der Radikalisierung des Gottesattributes unendlich in der hoch- und spätmittelalterlichen Theologie ergaben. Man könnte so weit gehen, das Spiel der Theologen mit dem Konzept der Unendlichkeit als ein Experiment anzusehen, an dessen Ergebnissen der mittelalterliche Weltentwurf zugrunde gegangen ist.
Tatsächlich sind die Konsequenzen eines als unendlich gedachten Gottes fatal. Ein solcher Gott zieht sich zurück in die absolute Unanschaulichkeit. So etwas wie personale Nähe ist zu ihm nicht mehr herstellbar. Zugleich hat der unendliche Gott auch Folgen für das Konzept des in sich geschlossenen Kugeluniversums. Auch das muss seine äußerste Grenze immer weiter hinausdehnen, bis ins Unendliche. Die Folgen sind paradox. Wie soll man sich eine unendliche Kugel vorstellen? Wo ist in ihr die Mitte?
Mit dem unendlichen Gott im unendlichen Universum aber verliert das Kugeluniversum seinen eigentlichen Sinn. Nämlich den der Kosmopolis, der Weltstadt, dieser gegen die Zumutungen des Lebens immunisierenden Großsphäre. Solange die Kugel endlich groß war, konnte jeder seinen Ort in der Welt an einem genau zu bestimmenden Punkt auf einem von der Mitte ausgehenden Radius finden. Wenn aber die Mitte fehlt, ist das nicht mehr möglich. Der unendliche Kosmos schlägt in sein Gegenteil um.
Sobald der Durchmesser den Wert unendlich erreicht, verliert die Peripherie ihren Wölbungscharakter, da der Umfang des unendlichen Kreises als gerade zu zeichnen ist. Also fällt das Innere des Pseudokreises ins Heillose zurück. Es gibt kein Inneres mehr. Alles ist außen.
Damit ist das von Platon ausgehende Konzept der Weltarche, das nach dem Versagen der Mauern alle mit ins sichere Boot nehmen wollte, gescheitert.
Nietzsches berühmter Satz »Gott ist tot« für Sloterdijk bedeutet er
»Die Kugel ist tot«.
Thank you.